mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast mit den Waffeln einer Frau. Ich bin's, eure Babsi, und ich lege euch heute ein Gespräch ans Herz mit Johannes Strate, dem Frontmann von Revolverheld, und mein Podcast-Producer Clemens und ich, wir haben zugehört, natürlich, weil wir waren ja auch dabei, als dieses Gespräch geführt wurde, und das ist ein für mich persönlich ein Beispiel dafür, wie toll es ist, wenn man im Prinzip ohne Konstrukt in dieses Gespräch reingeht. Ich habe mir wirklich nichts notiert. Ich dachte mir, ich lasse mich einfach mal treiben. Und wir haben von der ersten bis zur letzten Sekunde ein Gespräch geführt, so wie es sich natürlich entwickeln würde, wenn wir uns einfach jetzt nur im Zug getroffen hätten.
Stimmt's? Absolut. Und es war super interessant. Also wenn ich am Nebentisch gesessen hätte in der Bahn, ich hätte euch gerne zugehört.
Aber wir haben auch darüber gesprochen, ob wir lieber in der Raffaello oder in der Geramont-Welt leben wollen. Und dass das Sammeln von Plastikmüll ihm als Rockstar mehr oder weniger in die Wiege gelegt wurde.
Ja. Oder sogar über seinen Rasenmäher-Roboter. Er hat so viele Sachen angesprochen.
Ja, alles drin. Ja, wir haben ihn wirklich als das kennengelernt, was ich ehrlich gesagt schon bei ihm vermutet hatte, dass er nämlich ein extrem großartiger, grundsympathischer und solider Rockstar ist. Mhm. So habe ich mir das genau vorgestellt. Und wer jetzt Lust hat, reinzuhören, ganz, ganz viel Spaß. Und jetzt geht's los. Mein Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Johannes Strate. Ja, sag mal, ich freue mich. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich sitze aufrecht. Ich freue mich wirklich sehr, heute auf einen wunderbaren Mann zu treffen. Jetzt haben wir endlich mal Zeit, uns zu unterhalten, weil ehrlich gesagt, wir sehen uns häufig, aber wir sind immer nur auf der Bühne. Revolverheld, meine Damen und Herren, freuen Sie sich. Das ist der Song oder das war der Song und dann war's.
Das stimmt.
Johannes Strate ist heute bei mir, Frontmann von Revolverheld. Herzlich willkommen.
Guten Tag. Ja, vielen Dank.
Bist du früh aufgestanden?
Nee, es geht. Wir haben gestern ein bisschen beim guten Wetter ein bisschen Weinchen im Garten aufgemacht.
Ja. Und
festgestellt übrigens, also dass wirklich eigentlich alles voller Kinder ist und dazwischen immer so mal einzeln so ein Erwachsener irgendwie.
Ja.
Das ist schon anders als vor 10 Jahren.
Ja.
Aber
so habe ich es mir mal vorgestellt.
Ja, vielleicht. Und vielleicht gerade deswegen wurde auch dann vielleicht doch noch mehr Wein getrunken als vor 10 Jahren. So, deswegen bin ich heute nicht früh aufgestanden.
Das ist eine sehr gewagte These. Ich habe mir immer vorgestellt früher, wo du gerade sagst, wir haben im Garten gesessen, dann sehe ich gleich so eine sehr grüne Wiese, die meistens ja in Realität nie so grün sind, weil immer der Hund schon drauf
gekommen ist. Meine ist sehr grün.
Ach ja?
Ja, ich könnte direkt ein Spießergeheimnis verraten. Ich habe nämlich einen Rasenmäher-Roboter. Das ist das allerletzte eigentlich.
Darüber wird noch zu sprechen sein. Man nennt es unter den Biologen und Artenvielfaltpflegern
den Bienenkiller,
auch den Psychopathenrasen, den du da hast.
Ist das so? Mhm. Aber ich baue jetzt eine wilde Staudenecken-Blumen, Wildblumen.
Nee, eine Ecke reicht nicht.
Doch, das reicht.
Du musst deinen Bienen und allen Arten die Möglichkeit. Hast du auch einen Laubbläser?
Nein, sowas nicht. Das geht zu weit.
Machen, oder?
Nein, das ist ja auch mit Abgas verbunden. Boah, die gibt's wahrscheinlich auch mit Batterie, ne?
Mit Sicherheit.
Aber seitdem die in L.A. verboten sind wegen Lautstärke, habe ich das nicht mehr. Nein, ich hatte einen Laubbläser, habe ich noch nicht. Wir haben aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Bäume im Garten stehen.
Es gibt auch Laubsauger, was ich noch toller finde. Die Vorstellung, dass du es nicht wegbläst, weil das macht ja nur mehr Arbeit.
Das ist ja eine Verlagerung von Problemen, oder?
Ja, total.
Ja, klar, natürlich.
Und das, finde ich, ist so ein bisschen wie Ferrari fahren mit 70. Wenn du einen Laubbläser hast, wo du dann alles nur, um es den Nachbarn zu zeigen und die halt schon auf einen Haufen bläst. Aber wenn es gleich saugt und sozusagen das Schwere, also sprich den Stein und die Erde, vom Leichten, sprich dem Laub
trennt.
Das
hat fast was Philosophisches.
Schreib doch da mal einen Song drüber.
Ja. Laubsauger. Ja. Heinz Strunk hat mal einen Song über deutsches Laub gemacht. Ja. Braun und trist.
Ja.
Also ja, es war
Heinz
schön.
Strunk hat schon sehr viel Spaß gemacht. Wir waren aber noch mal bei der Grünwiese.
Stimmt, also, eigentlich sind
wir du vom sitzt Thema also gekommen. Im Garten und ich habe mir mein Leben so vorgestellt. Kannst du dich noch an die Geramont-Werbung erinnern?
Oh Gott. Also ich kann noch.
C'est bon,
wo bleibt der Deinhard? Kenne ich natürlich noch.
Geramont, Geramont. Und da war ein Holztisch unter einem großen Baum. Und da war sogar, glaube ich, einer, der so jongliert hat. Und
das
dann wurde dieser Camembert gegessen und alle haben das Brot gebrochen und nicht geschnitten, ich einen großen Gemütlichkeitsunterschied finde.
Ich kenne nur diese Raffaello-Werbung noch, aber da ist alles so weiß und schick.
Das ist
und
nicht meine Welt.
Geramont ist sozusagen so künstlich rustikal.
Bisschen rustikal.
Ja.
Also gestylt rustikal.
Verstehe ich.
Weißt du?
Ja.
Also
ungefähr so war es gestern. Alle sahen natürlich blendend aus.
Ja.
Zwar nicht geschminkt, aber trotzdem natürlich blendend aus. Und keiner hat in der Sonne geschwitzt und irgendwie niemand hat irgendwie einen roten Kopf gekriegt beim Rosé in der Sonne oder die Fassung verloren oder so. Alles cool, alle Kinder waren gut drauf natürlich, die ganze Zeit dauerhaft.
Oh,
und niemand hat ins Planschbecken gepinkelt.
Und Sophia,
Romy, wir hatten eine Romy, hatten wir natürlich noch. Verstehe.
Also, die einzigen Dinge, die bei uns, mein Sohn hat mal neben den Grill gekackt, als er ehrlicherweise noch sehr klein war. Aber das war eine schöne Sache, hat den Nachmittag unheimlich aufgeheizt. Es waren auch Leute da, die wir nicht so gut kannten und so, aber die waren eigentlich ganz lustig. Und dann ist Folgendes passiert, nochmal zum Thema Rasen. Wir hatten damals noch diesen runden Grill, den ja alle haben. Jetzt sind wir auf Gas umgestiegen. Ja. Klar, es ist einfach, man wird älter. Und
Röstaroma, es muss schnell warm werden.
Ja, ich glaube, es geht weniger ums Essen, eher schnell rein, wieder so. Schnell raus. So. Und dieser Grill, mit dieser runde Grill mit dem heißen Deckel, der wurde dann von einem fremden Griller, der ab und zu an den Grill gegangen ist, was bei uns zu Hause nicht gut ankam, immer wieder in die Wiese gelegt. Und dann hat er uns die olympischen Ringe in die Wiese gebrannt.
Echt, also, ne?
Ohne es zu wollen.
Okay, wow. Ja, klar.
Verstehst du?
Das verstehe ich total. Aber es ist natürlich auch eine coole Idee, wenn man auf seiner Terrasse ein Branding haben will, kann man das auch bewusst machen. Man kann ja dann auch mal einen eckigen Deckel vielleicht einfach mal machen. Aber klar, ja, logisch.
Sitzt du auch manchmal in den Runden, wenn du sagst, du bist da mit deinen Freunden im Garten und schaust dir die anderen und denkst dir, die sind ganz schön, die sind älter als ich? Oder die sind ganz schön alt so, weil du die schon anschaust und dir denkst, die sind viel älter und dabei bist du genauso alt und checkst es noch nicht?
Nee, das Gefühl hab ich irgendwie noch nicht, nee. Nee, ich sitze nur manchmal so, dass man so, dass alle Geräusche gehen weg gefühlt und du drehst dich um und denkst so, meine Güte, was ist hier eigentlich los gerade? Und da, also als ob man so ein Außenstehender ist, der gar nichts damit zu tun hat. Aber dabei wahrscheinlich ist man selbst gerade der Lauteste oder so.
Das habe ich übrigens öfter mal.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich hatte das aber früher oft, dass ich wirklich das Gefühl hatte, meine Seele verlässt meinen Körper und ich gucke mich so von außen an. Das
oder?
Hatte ich aber eher, als ich jünger war. Und dann dachte ich mir,
ich bin ja noch sehr, sehr jung.
Das ist nicht jetzt wirklich, das passiert jetzt nicht wirklich so. Das kam mir irreal vor.
Aber mein Sohn fragt mich manchmal wirklich, Papa, bin ich gerade wach oder träume ich?
Ja.
Ja, so. Aber der ist 7, also der ist natürlich noch viel jünger so. Aber ich habe auch manchmal immer noch diese Momente, dass man so denkt, man geht jetzt hoch und guckt. Also ganz komisch, aber dass man denkt, okay, vielleicht fühlt sich ja so dann Sterben an.
Oh Gott, du denkst du schon ans Sterben?
Sehr selten, muss ich sagen. Und ich meine, vielleicht ist es bei dir ja auch so, aber also vor der Geburt meines Sohnes irgendwie gar nicht. Und jetzt, da die nächste Generation da ist und man biologisch...
Kannst du eigentlich, sag ich mal, hast du deinen Zweck erfüllt?
Sag mal, 2-3 Jahre noch, dann ist er 10, dann kann er selber durch die Nudeln
machen. Willst du weiterhin auf der Erde hier die Luft wegatmen oder aber siehst du es, merkst
eigentlich
du selber, ne?
Überflüssig, ne? Ja, genau. Aber natürlich habe ich da so ein bisschen irgendwie angefangen, darüber nachzudenken, ja, schon.
Das ist interessant, das sagen viele Leute, wenn sie Kinder kriegen, dass sie dann irgendwie das Leben anders nochmal beurteilen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das nicht so gemacht, aber weil ich auch davor nicht so ein, ich war nicht so ein Partygirl, sondern ich wusste immer, dass ich eigentlich in mir so eine Mutter und Hausfrau steckt, so blöd es jetzt klingt, wirklich, also
ja.
Immer so. Also es war für mich jetzt nicht die krasse Umstellung, so Kind kommt und oh Gott, jetzt muss ich mit allem aufhören, was Spaß macht.
Nee, das hatte ich eigentlich auch nicht so. Also ich meine, die krassen Partyzeiten, wenn man es denn so nennen will, die hatte ich im Studium, auch schon 20 Jahre her. Mhm. Und deswegen, das war eher vorher vorbei. Und ich meine, wenn man eben auch so viel unterwegs ist, wie wir dann irgendwie auch mit der Band, da so eine gewisse Grunddisziplin musst du dir nach 15 Jahren dann auch mal aneignen, sonst hältst du das irgendwie auch nicht durch. Mhm. War bei mir auch nicht alles vorbei. Und dann weiß man ja auch, wenn die Kinder nun nicht gerade ein Jahr sind, sondern ein bisschen älter werden, dann hat es auch wieder eine gewisse Normalität. Also ist ja jetzt nicht so, dass man allem vom einen Tag auf den anderen entbehren muss und ein komplett neues Leben losgeht, so.
Und also, viele Väter sagen ja zum Beispiel auch, obwohl sie 3 Kinder haben, nee, also mit den Kindern hat sich eigentlich, also ich finde das, also so sehr hat sich doch gar nicht verändert.
Ja, ich kenne auch
nicht darüber nachdenken, dass es vielleicht doch Teile der Familie gibt, die die Situation anders beurteilen.
Ja, das ist bei uns überhaupt nicht so. Also ich kenne auch so Jungs, die sagen so, drei, und wo auch dann gefühlt die Frauen immer entschieden haben, nee, ich möchte noch ein Kind und ja, okay, gut, ja, noch ein Kind, gehe ich wieder ins Büro, ne? So, und nee, bei uns ist ja so, wir sind beide selbstständig und teilen uns das auf. Und ich habe sehr viel mit meinem Sohn zu tun und wir sind viel unterwegs. Und wenn ich zu Hause bin, dann bin ich mehr in charge als meine Freundin.
Das ist lustig, genauso wirkst du auch. Ehrlich, das ist lustig.
Ich nehme das als Kompliment.
Nee, aber ja, das meine ich, es ist ja auch total, ehrlich gesagt. Alles andere ist ja auch tierisch unintelligent.
Es ist total unintelligent, es ist gestrig und es ist auch dumm. Also man kann es ja aus der Sicht sehen, dass man sagt, irgendwie, ja, ich mach das, weil ich das muss und so. Aber ich meine, wir leben ja beide 100 Jahre so, hoffentlich. Ja, ne? Ja. Ich meine, du hast vielleicht 10 Jahre, wo du dich so intensiv mit deinem Kind beschäftigen kannst oder nicht. Weil irgendwann sind die 12, 13, die kenne ich auch von meinen Freunden, ey, die haben keinen Bock mehr, nachmittags mit dir zu verbringen. Das ist dann einfach vorbei.
Das wird das ja heißt, mit 10 schon.
Ich meine, das ist egoistisch. Ich mache das auch natürlich für ihn, aber auch für mich. Also ich meine, ich nutze die Zeit jetzt, die 10 Jahre, die ich da habe. mit ihm. Und bei meinem Vater war es übrigens auch so, obwohl der 1941 geboren aus einer komplett anderen Generation kommt, aber die waren ziemlich hippiemäßig und er war Lehrer und hatte eben nachmittags auch Zeit. Und ich habe mit meinem Vater irre viel Zeit verbracht. Und wir sind jetzt echt, wenn man das so sagen kann, irgendwie echt noch gute Kumpels. So. Und das wäre natürlich das, was ich mir für meinen Sohn dann auch wünsche. Aber für mich war das keine Umstellung im Kopf, so dass ich, ja, ich will das anders machen als mein Vater, oder, sondern das war so, es ist völlig klar, wir kriegen jetzt hier zu zweit ein Kind, also kümmern wir uns auch zu zweit, und meine Frau arbeitet viel und hat viel zu tun und so, und ehrlich gesagt ist es echt super, dass man sich das aufteilen kann. Also
ich finde auch, es ist ja so,
ich würde es auch einfordern.
Also
es wird jetzt immer
so, also natürlich war das früher so, glaube ich, schon komfortabel für Männer. Man konnte sich so nehmen, was man wollte irgendwie. Klar. Wenn man dann mal mit einem Kind gespielt hat und so, dann
wurde man auch toll. Gesagt, hast du heute toll, mal? Ja, toll, genau. Toll.
Und er hat sogar so schon mal gewickelt.
Genau, also so komisch, dass es dann noch so hoch angerechnet wird.
Ich kenne Männer, ja, die haben ihre Kinder nicht gewickelt. Die sagen einfach so, nee, bei Scheiße, okay, das stinkt ja so. Ach ja, wirklich, ja. Wirklich,
ja. Nee, nachts, nee.
Nachts, da auch immer dieses.
Ich wach gar nicht auf. Das finde ich auch so geil. Ich wach gar nicht auf, wenn der schreit.
Ja.
So, ja, wie, ich wach gar nicht auf, wenn der schreit. Wenn er nass schreit, wenn du nicht aufhörst, dann sagt das deine Frau, ja, jetzt bist du aber wach. Jetzt. Offensichtlich nicht.
Nee.
Ja, verrückt gehören natürlich auch immer zwei dazu.
Das
also bei uns im Stadtteil ist auch viel so, dass die Rollenverteilung teilweise noch so klassisch und es ist irgendwie so völlig normal, ohne dass sie drüber sprechen, wo ich auch denke so, von beiden Seiten, also klar, wenn ihr natürlich damit glücklich seid, ist okay, aber es ist halt bescheuert. Also ich meine, ihr tut euch keinen Gefallen.
Dass die Kinder das ja dann auch wieder weitertragen. Genau. Und was ich glaube schon, dass was die Kinder sehen, ist irgendwie extrem entscheidend. Und da kannst du noch so viel sagen, klar, ja, wir, solange der Mann, also ich liebe zum Beispiel inzwischen wirklich besonders den Satz, ich helfe meiner Frau bei der Hausarbeit, wo ich mir immer so denke, ja, genau, das ist so, eigentlich ist es ja völlig ihre bescheuert. Aufgabe, ja, ne, weil genau, sie hat Brüste.
Ich übernehme Teile ihrer Aufgabe.
Ja, genau. Ja, genau. Und ich helfe ihr dabei, heißt so viel, ich bin sehr nett und so, und da denke ich mir dann immer, die Formulierung alleine regt mich inzwischen auf, obwohl ich weit entfernt davon bin, Feministin oder Emanze oder so zu sein, weil ich mir auch bei vielen der Sachen so denke, ich mache das jetzt schnell, bevor ich jetzt in die Diskussion gehe. So zu,
ja,
so,
total. Aber bei uns ist das auch so. Also wir machen einfach und so. Und ich meine, trotzdem, also diese ganzen Feminismus-Themen, es ist ja einfach wichtig, dass das Pendel mal einmal in die andere Richtung, ins Extreme umschlägt, damit man irgendwann vielleicht mal eine Normalität in der Mitte erreicht. Stimmt. Und davon sind wir einfach echt noch wahnsinnig weit weg. So.
Ja.
Aber kann ja nur weitermachen und hoffen, dass irgendwann noch jeder Vollidiot es begriffen hat.
Aber es ist ja auch so, dass man, wenn man sich so vorstellt, was, wie toll ein enges Verhältnis, also ich überlege mir immer, warum ich so eng mit meiner Mutter bin und auch mit meinem Vater dazu, überhaupt mit meinen Eltern sehr eng. Und es ist eben, glaube ich, schon auch der Faktor Zeit spielt schon eine Rolle. Also die Zeit, die man miteinander verbracht hat. Und meine Mutter war zum Beispiel eine Mutter, die war jeden Nachmittag immer da. Die war einfach immer da. Ja. Und ich finde, die hat auch jeden Tag was anderes gekocht. Wie hat sie
das finde ich wirklich, also dieses Kochen-Thema finde ich.
Jetzt gerade in Corona-Zeiten, drei Mahlzeiten, dreimal warm so ungefähr, habe ich dann schon so nach zwei Wochen das Gefühl gehabt, jetzt wiederholt sich es aber
wieder.
Wie
oft läuft eigentlich die Spülmaschine gerade, frage ich mich. Bei uns die Waschmaschine gar nicht, weil, ja, das kann er doch morgen nochmal anziehen.
Ah, ja, stimmt,
er war ja nicht in der Schule, scheißegal.
Die Hose steht
vier
schon
Tage allein mit der Tür. Aber Spülmaschine, viermal irgendwie, also über jeden Abend, also denkst echt, du wirst wahnsinnig, was immer, was ist denn dieses Geräusch? Ach ja, die Spülmaschine läuft natürlich, ja klar. So, ja, schon verrückt, aber naja,
müssen wir offensichtlich durch. Du sagst, du hast mit deinem Vater viel Zeit verbracht. Was hast du hier so Jungssachen mit dem gemacht?
Also das war so ein total handwerklich, ist oder ist immer noch ein sehr, der baut viel, sammelt viel und so ein Krams. Also wir haben, weiß nicht, von irgendwie Baumhaus im Wald, oder ich hatte eine kleine Werkbank, die hatte er mir gebaut. Und dann wir haben alle möglichen Sachen gebaut und Sachen gesammelt und aus Raketenstöcken und sowas. Und das Witzige ist, ich fand das immer super als Kind, habe das irgendwie gemacht, aber habe das jetzt nur nicht ins Erwachsenenalter irgendwie übernommen. So. Und das, mein Vater und mein Sohn haben das total gemein. Mhm. Mein Sohn hat jetzt auch eine Werkbank da stehen und die treffen sich dann immer. Und dann sagt mein Sohn auch so, Opa, können wir eine Räubertour machen? Und packt er ihn hinten ins Fahrrad, in den Bollerwagen, und dann fahren sie irgendwo hin, gehen dann die Müllcontainer und holen irgendwelche Eisenstücke raus und verbauen die. Also so skulpturenmäßig und sowas, total süß ist. Ja.
Das finde ich total toll. Und ich bin... also ich sage es jetzt ganz ehrlich, ich habe zum Beispiel einen Hühnerstall neu gebaut, Brutkästen, so, ja. Ich habe daraus sozusagen, ich habe ein Bruthaus gebaut aus so USB-Platten und das habe ich dann bemalt. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Georgien oder Rajasthan goes Oberbayern, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, verstehe ich.
Also es ist der indische Eingang fürs Huhn, also was sozusagen oben spitz zuläuft, es hat ein bisschen was vom indischen Tempel.
Ja.
Und innen drin aber bayerische Gemütlichkeit, Holz, Stroh und Bauernmalerei.
Best of both worlds.
So jetzt, und dann pass auf, jetzt dann. Also Kinder, ich bin da also voll zu Gange mit dem Pinsel und so, Kinder betreten die Szene und dann darf ich mitmalen. Und dann habe ich, böse Mutter, kurz gedacht, nein.
Ich möchte,
dass es schön aussieht. Ist das schlecht?
Also ich glaube, du hast es gedacht, ne?
Nee, ich hab dann gesagt, ja, klar, und so.
Ja.
Und dann habe ich aber gesagt, nicht so
und
tief.
Und nachts hast du es heimlich übermalt.
Ja, total.
Na, ich glaube, der Gedanke ist völlig legitim.
Ich wollte da so ganze, ich wollte
aber
so.
Weißt du, es hätte so ein schönes Familienprojekt werden können.
Ja,
du hast wieder nur an dich gedacht.
Nein, die Rückseite habe ich gesagt, schau mal, guck mal hier innen. Das hat ja auch,
innen ist wichtig.
Innen ist auch wichtig.
Ich meine, das für die Hühner.
Huhn guckt die ganze Zeit auf die Innenseite.
Hat viel
Lust, die Innenseite zu gestalten.
Faktor,
ja. Zum Beispiel.
Man weiß ja die Emotionalität von Farben.
Ich habe jetzt dunkelgrün gemacht und ich hoffe inständig, dass Grün das Brutverhalten und auch das Legeverhalten natürlich unheimlich befördert. Während der Deckel sollte schwedisch-rot werden und der ist jetzt ein bisschen pink geworden. Ich hoffe, das ist nicht zu aggressiv.
Das ist die Frage, meinst du, das Haus wird den Winter überstehen?
Ich habe sehr stabil gearbeitet, also gedübelt, gezippt. Man kann sagen, ich dübel das dann ziemlich, also wie soll ich
du hast
sagen?
Schon gedübelt auch.
Nicht gedübelt, im Sinne von dübeln heißt für mich, dass man etwas relativ zügig erledigt, ehrlich gesagt. Also
ja?
Ich habe so ordentlich zusammengerotzt.
Ja gut, ja, dann können deine Kinder das ja nächsten Jahr restaurieren.
Nochmal so. Neu machen mit Spachtelmasse.
Ja, ist doch schön.
Aber du hast ja gerade schon durchscheinen lassen, du bist selbst jetzt nicht, aus dir ist nicht der Handwerker geworden. Gibt es Sachen, wo du sagst, das kannst du richtig gut, oder hältst du dich aus dem Thema grundsätzlich raus?
Nö, also ich sag mal so, wenn es da jetzt im Studio mal ein bisschen Lampen anbringen und so ein Krempel geht, das kriege ich schon noch hin. Also ich habe von allem irgendwie ganz okayes Grundwissen.
Ach, machst du was mit Strom?
Mit Strom mache ich schon.
Das machen die wenigsten Männer, machen was mit Strom.
Warum eigentlich nicht? Also davor habe ich keine Angst. Ach so, ja.
Aber ehrlich, es wird auch einem als, das klingt jetzt total bescheuert, aber ich sag zum Beispiel, weil ich, sonst würde ich alles machen zu Hause, sage ich dann manchmal, kannst du das mit dem Strom machen und so. Und dann wird dann ein bisschen so nach außen so getan, als wäre das eine echt, also es ist ein bisschen so ein Entschärfen einer Bombe. Verstehst du, wo du weißt, wenn du jetzt das falsche Kabel nimmst, dann fliegt dir die ganze
Dein Mann weiß aber, dass man die Sicherung rausnehmen kann, auch, oder?
Das auch, aber es wird nie so thematisiert, dass die Sicherung raus ist und nichts passieren kann.
Gut.
Sondern es ist immer schon so OP am offenen Herzen.
Ja, ist doch in Ordnung. Dann lass ihm doch das Gefühl und lob ihn danach überschwänglich, dass das sehr, sehr gut gemacht hat und dass du froh bist, dass im Flur endlich wieder Licht ist. Das ist halt super. Und dann geht er ja vielleicht raus und sagt, das ist wirklich ein wunderschöner Hühnerstall, Schatz.
Mhm. Ja.
Aber ich bin jetzt nicht so, also ich würde jetzt nicht so Rigipswände ziehen. Es gibt ja auch so irre, ein Freund von mir hat mir gestern ein Video geschickt. Der ist auch Redakteur und der im Haus, der arbeitet halt im Moment viel zu Hause. Ja, ich muss mein Büro jetzt auslangen. Ich so, der hat sich ein komplettes Tiny House selber in den Garten gebaut. So auf Rollen. Ich dachte so, was willst du, irre? Völliger Wahnsinn. Also gefühlt wie aus der Hornbach-Werbung.
Mhm.
So hat er sich dahingestellt. Hat er irgendwie 2 Wochen mit einem Kumpel irgendwie so ein Ding gebaut. So, ja.
Also, in der Zeit hast du halt 3 super coole Zeilen geschrieben.
Ach, das ist ja abgefahren.
Liebst du Raphael?
Habe ich eben von gesprochen, ne? Meinst du, weil ich das unterbewusst
weil
irgendwie gesehen habe?
Weil du es gesagt hast, haben wir es gleich hier hingeschoben.
Ja, so unter meinem Stuhl durch oder was.
Also ich die Mitarbeiterin gesehen, die auf allen Vieren hier drin war. Wobei, ehrlich gesagt, die sind hier alle auf allen Vieren. Was habe ich denn so beigebracht?
Guck mal, da steht sogar mein Name am Schild. Sowas erlebe ich ganz selten.
Hier?
Ja, Johannes, schön, dass du da bist.
Das ist Johannes Bekerner, der war gestern da. Warte, ich will
ja, ich weiß.
Raffaello ist toll.
Das finde ich ja schön. Ich bin übrigens auch auf Dinkel. Ich versuche, Weizen zu vermeiden.
Bin ich auf Dinkel?
Stehst du? I'm on Dinkel, Baby. Ja, guck mal, du warst das gar nicht.
Ach so, nein, you on Dinkel, of course. Deswegen ist diese Waffel auch, deswegen schmecken die auch so scheußlich, gell? Oh Gott.
Oder habe ich irgendwie gesagt, nein. Ich möchte keinen Weizen?
Ja, pass auf.
Guck mal.
Pass auf, es läuft nämlich hier so.
Ja.
Wir fragen dein Management, womit können wir dem Johannes denn eine Freude machen? Und dann hat dein Manager doch tatsächlich verraten, dass du genau Nutten, Koks und frische Erdbeeren.
Mhm. Die kenne ich ja
Dinkel.
Gut. Ja. Mhm. Ja, nee, das ist natürlich gut. Weizen ist nicht gesund, sollte man lassen. Kann ich nur weltweit jedem empfehlen.
Mhm. Also ich lasse es weg.
Verklebt die Darmzoten.
Ich mache Darmreinigung ab und zu.
Ja, ist gut.
Aber richtig mit Schlauch in Po und dann raus.
Echt, ne? Mhm. Ja, das finde ich so schön.
Warum nicht?
Ich weiß nicht, ich habe das einmal probiert mit dem Einlauf, aber dachte so, ich möchte das bitte nicht nochmal machen.
Du musst du locker lassen.
Ja, alles klar, danke.
Ja. Hast du Sting mal getroffen?
Nee, nie. Also ich meine, ich habe den natürlich schon zigmal auf Konzerten gesehen, aber ich habe ihm, also jetzt dürfte ich es ja auch nicht mehr, aber ich habe ihm noch nie die Hand geschüttelt und noch nie ein Wort mit ihm gewechselt.
Was? Der ist dein also
der ja, ich finde ihn super. Ne? Also das ist natürlich, ich bin 1980 geboren und als ich mal hochgeguckt habe, da war irgendwie The Police einfach, das war einfach für mich weltbewegend. Also wie der Typ singt, wie die Typen spielen und so. Gut, Aha fand ich auch toll. Mhm, ja. Aber Morten Harket habe ich irgendwann natürlich mal getroffen.
Ich auch.
Der ist natürlich viel im europäischen Raum auch unterwegs und so. Der war echt ganz schön geliftet damals.
Grauenvoll.
Ja.
Also ganz ehrlich.
Fand ich ganz komisch, weil der war in den 80ern, lustig, war der so cool. Und da war er da mit seiner randlosen Brille und so ganz langsam.
Grauenvoll. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Ich weiß alles über Morten Harket, weil ich hatte ihn über Bett hängen damals.
Ja, ich auch.
Ich bin 1974.
Stay on these roads, Scarlet Race. Die Platten, ich Wahnsinn.
The Living Daylight war ja der James
Bond-Song. Mega geil, total.
Wahnsinnig toll. Und ich finde auch die Musik Weltklasse. Aber dieser Typ, kurze Geschichte, der Sänger von Aha, Morten Harket, hat einen Heiler dabei, der mit ihm reist.
Stimmt.
Und der sagt dann, wenn sie zum Mittag irgendwo essen und es ist jemand von der Plattenfirma dabei, dann kommt auch der Heiler mit und der Typ von der Plattenfirma hat aber alles schön sich notiert, um es hinterher erzählen zu können. Folgende Geschichte. Der Heiler guckt dann auf die Speisekarte und sagt, Morten, heute solltest du nicht den Kabeljau, sondern den Steinbutt essen.
Wirklich, ne?
Naja, der passt besser zu deiner Energiesituation heute. Aber den Heiler interessiert es offensichtlich nicht, dass Morten Harket mit beiden Bandmitgliedern von Aha seit mehreren Jahren nicht mehr spricht, sie in unterschiedlichen Garderoben aufbewahrt werden und nur noch auf der Bühne zusammentreffen, das scheint die Energie nicht zu, solange man damit irgendwie Geld
machen kann. Ich habe das auch erlebt, wir haben die vor 10 Jahren nochmal supportet und so und das war ganz komisch, weil die anderen beiden waren irgendwie echt cool und locker und auch so buddymäßig noch miteinander und er war in so einer ganz anderen Welt und was man dabei Aha ja auch nicht vergessen darf ist, Morten schreibt nicht wirklich die Songs. Nee, ein bisschen wie bei Depeche Mode. Und die anderen schreiben die Songs. Ja. Das heißt eigentlich, wie Dave Gahan und Martin Gore bei Depeche Mode, wäre es total sinnvoll, wenn die sich verstehen. So, absolut. Weil sie brauchen sich, ne?
Ja.
Und bei mir kriegen sie es nicht hin. Ich finde das immer irre, wenn Leute das nicht hinkriegen, bei so einem Erfolg, was du da hast in so einer Truppe, das dann egomäßig zu verbaseln. So bescheuert musst du erstmal sein. Also klar, für die geht's nicht um Geld, aber die scheinen ja offensichtlich noch gerne unterwegs zu sein und touren gerne. Das ist doch viel einfacher, sich zu mögen und zu sagen so, hey, du bist ein Freak, du auch, ist doch geil, aber jetzt mal ehrlich, Alter, so irre, was wir in den letzten 30 Jahren erreicht haben, so. Aber man heute Abend guten Rotwein aufmachen.
Oft und dann kann man natürlich so ein, ja, aber nur wenn der Heiler auch okay ist, vielleicht
ja, sagt das
der,
ist halt
mal lieber eine Cola Light. Ein
komischer Guru dazwischen natürlich scheiße.
Aber ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, um den Streit so beiseite zu legen. Du, es wäre doch viel besser, wenn wir uns verstehen würden. Das finde ich ein guter Einstieg in so ein Problemgespräch.
Ja, total. Oder ich habe die Lösung. Aber bei Depeche Mode habe ich zum Beispiel das Gefühl, da sind wir auch viel auf dem Konzert, weil meine Freundin den halt liebt. So.
Ich auch.
Ist halt so immer ihre Band gewesen und die war auf hunderten Konzerten auf der ganzen Welt so ungefähr. Und da bin ich natürlich irgendwann auch mitgegangen. Ich kann es verstehen, es ist auch live geil und der Typ ist auch richtig geil. Wahnsinnig. Also ich mag ja elektronische Musik bis zu einem gewissen Punkt, aber Depeche Mode ist halt live viel rockiger und viel mehr auf den Punkt als auf den Platten so, also wirklich gut.
Ich war letztens
und die verstehen sich, die beiden Freaks. Das
ich habe MRT gemacht und da kamen so Geräusche im MRT, da dachte ich, das ist der Anfang von People Up People. Ja, schön.
Ja, gut, finde ich schön.
Es ging so los, ding ding ding.
Dann dachte und du so.
Jetzt kommt gleich
und mit dem Kopf hoch, bang,
People
allein.
Oh, ja, People Show. Ja, genau. Also nee, aber du bist ja jetzt, um nochmal auf diese Konstellation, Morten Harket ist der Sänger und so das Gesicht. Die anderen machen eigentlich die Arbeit. Bist du vielleicht auch der Morten Harket bei euch? Und die schicken immer dich vor, so als
Mama.
Den Schicken, weißt du so, du bist der Morten, du bist demnächst der
Rand. Vorhin habe ich meinen Heiler gefragt und der hat gesagt, kannst reingehen zu Barbara, die ist okay.
Und vielleicht finden die anderen dich auch total scheiße.
Das kann natürlich gut sein.
Weil du immer vorne, du bist immer vorne, kriegst du eigentlich mehr Geld als die anderen?
Nein.
Das ist aber blöd, du machst ja viel mehr Arbeit.
Ja, aber das ist ja genau das was ich eben erzählt habe eigentlich, jetzt mal Scherz beiseite, das ist glaube ich auch wir, unsere Band gibt es jetzt fast 20 Jahre und wir haben irgendwie als Jungsfreunde angefangen so ungefähr und sind wirklich immer noch sehr gute Freunde. Gestern auf diesem komischen Event da bei mir, also Event ist gut, waren auch wieder die ganze Band mit allen
das
Kindern und so.
Das ist wirklich ungewöhnlich.
Das ist einfach so, weil wir uns wirklich gut verstehen. In Hamburg sind die Wege kurz, wir wohnen dicht beieinander. Der Chris, unser Gitarrist, weil wir gleich noch Termine haben, der ist jetzt schon mit mir mitgekommen, so weil wir zusammen Bahn fahren wollten und so. Ne? Und dann haben wir uns noch ein bisschen was zu erzählen. Und wir haben so viele Bands kommen und gehen sehen, ne? Es ist einfach, so viele Leute sind nicht mehr da, die damals mit uns angefangen haben. Deswegen wir sitzen wirklich irgendwie immer, auch in den großen Hallen zum Beispiel, die wir jetzt ja seit ein paar Jahren spielen. So,
was sind sagen große Hallen?
Ja, Lanxess Arena oder Mercedes-Benz Arena, die größten, die es halt in jeder Stadt gibt, so, ne? Blöde gesagt. Da ist dann immer am Abend vorher, war dann Muse da oder sowas und das ist die Garderobe von Matt Bellamy und hier und da, so. Und die sind immer so, ja, wie viele Garderoben braucht ihr? Wir wollen echt eine.
Ja.
So, also wir nehmen den größten Raum und dann aber alle sechs, also unsere zwei Gastmusiker, die auch noch dabei sind, in einen Raum, weil wir das irgendwie brauchen, so dieses Klassenfahrtsgefühl und die ganze Zeit miteinander reden und sowas. Also bei uns stehen in der Halle immer ganz viele Räume leer, weil wir die nicht benutzen. So, es gibt halt eine Bandgarderobe. Deswegen, also wir haben uns natürlich als 25-Jährige auch mal angezickt, aber haben halt schnell begriffen, dass es einfach ein super Privileg ist, dass wir es irgendwie, also
ich
dass wir
so halt weit auch, gebracht haben. Also bei mir so ist es so, ist wenn ich Leute nicht, mag, dann kann ich die auch jeden Tag sehen.
Das
stört mich
ja, zum Beispiel bei gar
nicht.
Aber so.
Es nutzt sich für mich nicht ab. Nee. Also ich kann meine Freunde oder Menschen, die ich sehr gerne habe, ich kann die auch, also ich bin dann auch nicht genervt oder so, sondern ich kann die natürlich jetzt nicht, wenn man die ganze Zeit in einem Zimmer eingesperrt ist oder so, aber ich könnte die jeden Tag sehen. Ich kann die auch jeden Tag zum Grillen einladen oder so. Das stört mich überhaupt
nicht. Ja, ist bei mir auch so. Also ich brauche manchmal so meine Momente, aber wenn ich eben in mein kleines Studio in Hamburg gehe und dann arbeite ich alleine genügend. So, also deswegen ist das echt okay. Und, nö.
Aber also wenn man dann so die Lanxess Arena, also du spielst da, ja gut, ihr habt da nur eine Garderobe, aber da ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass da Dinge passieren in dieser einen Garderobe, sozusagen.
Das ist schön, immer dieses Klischee.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Dinge passieren, die nicht nach außen dringen dürfen.
Nö, also wir sind nicht langweilig, möchte ich sagen.
Nein, natürlich nicht.
Aber wir sind
nicht
harmlos.
Ja.
Nein,
was
also ich meine,
ist fast.
Natürlich nach einem guten Konzert betrinken wir uns mal irgendwie, aber das ist jetzt nichts. Das ist wahrscheinlich auch so, da niemand von uns es zwischendurch mit einem Guru oder einem Heiler oder Heroin versucht hat, hilft das wahrscheinlich auch, unheimlich, um eine normale Freundschaft so beizubehalten.
Ja.
So, also ich, die Bands, wo es schief, also bei Depeche Mode, ne, Dave Gahan war halt fast tot, weil er sehr, sehr viel Heroin genommen hat. War vielleicht dann auch im Umgang nicht ganz einfach. Glaube ich, kann ich mir auch vorstellen.
Schwierig. Ja.
Und ja, also ich meine, gerade von diesen 80er-Bands, die haben einfach sehr, sehr viel Drogen genommen. Und dann, ja, aber die Stones haben es ja irgendwie auch hingekriegt, ne? Und leben alle noch, verrückt auch.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube halt doch immer, aber vielleicht ist das auch, ich bin ja auch der Meinung, um so richtig was auf die Reihe zu kriegen, ja, kannst du dich auch, also ich arbeite auch gerne viel und so und habe da gerne, ich habe auch gerne die Sachen so irgendwie, wie soll ich sagen, unter Kontrolle oder ich will da gerne, wenn ich irgendwo hinkomme, weiß ich, die erwarten auch, dass ich da einigermaßen verstehe, worum es geht und so. Ich finde, das kannst du auch nur machen, wenn du einigermaßen wach bist so in deinem Berufsleben.
Und das ist wahrscheinlich
kannst du auch nicht jeden Tag da sagen, ja, ich bin Popstar, ich bin der Freund, ich bin Star.
Ich meine, das geht wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Punkt, deswegen gibt es ja auch den 27er-Club, die großen Popstars, viele von denen sind ja mit 27 gestorben. Na klar, aber ich sag mal, von 16 bis 27 hast du auch noch die Energie, dass du den Scheiß durchziehen kannst und dann zufällig noch ein bisschen Heroin nimmst. Aber wenn die Typen jetzt alle 45 wären, hätten sie ganz sicher damit aufgehört. Also es ist auf Dauer geht es einfach so spießig, wie es ist, kräftemäßig nicht. Deswegen muss man eben so ein bisschen gucken, wann man die Feste feiert und vielleicht nicht am ersten Tourtag von 25 Konzerten
sich schon so abschießen, dass man
direkt
sich
einen reinlegen. Ja.
Erst in der dritten Tourwoche wieder
aufwachen. Erst am zweiten. Nein.
Ich habe so lustig, ich habe vorhin über dich, ich habe dich gegoogelt und dann standen so mehrere Überschriften so hintereinander.
Oh Gott,
und dann dachte ich mir auch, schau, das sind einfach die neuen Popstars. Da stand Johannes Strate macht Strand sauber. Johannes Strate und der Umweltschutz, Johannes Strate zum Artensterben, Johannes Strate will Obdachlosen helfen und dann, Gott sei Dank, Johannes Strate ist sich unsicher wegen Hochzeit mit seiner Freundin. Da stand da.
Ja.
Also das heißt, wenn man schon nicht ständig Fernseher aus dem Zimmer wirft und
dann kümmert man sich um die Welt. Ne?
Genau. Ja. Du würdest den Fernseher einfach nur deshalb nicht aus dem Fenster werfen, weil er auch
dann unter Plastik ihn ja auch wieder aufsammeln.
Genau.
Ultra nervig. Ja, weißt du, einfach nur logisch gedacht. Ja, also ich meine, da ich auch aus so einem Hippie-linksliberalen Haushalt komme und ich schon 1986 auf der Demo Hopp, 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 Atomkraftwerke stopp nach Tschernobyl mitlief und mit der Sonne am Revers gemerkt habe, okay, irgendwie scheint auf dieser Welt nicht alles in Ordnung zu sein, bin ich einfach so aufgewachsen, so sozialisiert und ja, bin WWF-Botschafter im Kampf gegen Plastikmüll, wichtiges Thema, was gerade natürlich in Corona-Zeiten so völlig hinten ansteht. Scheiße, auf einmal muss alles und man weiß, es ist Quatsch. Man war auf einem guten Weg. Ja, man war echt auf einem guten Weg. Und jetzt gehst du mit deinem Kaffeebecher in den Laden, die kann ich leider nicht annehmen. Und es ist Quatsch. Also auch das weiß man jetzt. Das ist keine Infektionsgefahr, wenn du deinen eigenen Becher mitbringst.
In der Deutschen Bahn letzte Woche.
Ja, Wahnsinn.
Die sind wirklich
es ist auch eklig.
Ich nehme immer meine Tasse mit.
Ja.
Steck die Tasse hin. Kann ich ihn leider nicht befüllen. Ja. Sag ich, warum nicht? Ja, wir sind angewiesen. Ich sage aber, Sie müssen es doch nur...
Sie berühren die Tasse nicht mehr.
Berühren Sie noch nicht, ja, nicht mehr. Sie stellt sie ihn da drunter, sie drückt. Ich habe richtig mit dem diskutiert. Hinter mir die Schlange schon so, ich will letztendlich meinen Flammkuchen.
Die Schöneberger
so.
Wieder.
So, warte. Und dann eher, ich fülle es jetzt in den Pappbecher und dann können Sie es umfüllen. Ja, dann, pass auf, dann hat er es umgefüllt und dann habe ich gesagt, und während ich es sagte, schmiss er den Becher weg und ich so, ich komme gleich nochmal und hole einen zweiten Kaffee, heben Sie den auf, dann können wir den nochmal verwenden, um es in, und dann denke ich mir natürlich auch, bin ich bekloppt, mehr oder weniger wegen eines Pappbechers jetzt so einen Aufstand
zu machen.
Dann habe ich den gezwungen, den Becher wieder aus dem Müll zu holen.
Ja, wenn der Typ anfängt, darüber nachzudenken und vielleicht mit seinem Chef spricht und was auch immer, das ist ja schon richtig, dass man das Bewusstsein behält irgendwie und das ist so, jedes Gericht in der Deutschen Bahn, ich fahre auch natürlich viel zu gerade, in diesen beschissenen Verpackungen und dann mit Plastikbesteck und so. Es ist doch Quatsch. Die haben da eine kleine Spülmaschine, die können, und jeder Behälter, der durch eine Spülmaschine kommt, der ist 100% virenfrei. So. Und ich meine, deinen eigenen Becher, den du mitbringst, da drunter hältst, das habe ich eben, die Diskussion hatte ich auch schon im Kaffeeladen, so. Also, stell ihn doch einfach nur dahin, du musst ihn nicht mehr anfassen.
Nee,
also,
nee. Ich hole ihn mir auch wieder raus, aber das, du darfst nicht hinter die Theke, weil da hast du dann Angst, dass du, was, als Mensch.
Ja, es sind halt einfach,
aber ich denke mir immer, so ein Unternehmen.
Ja.
Also, jetzt egal wer, ob Lufthansa oder Bahn oder wer auch immer, wenn die jetzt heute sagen würden, auf Flügen gibt es jetzt die, das Wasser nur noch im Glas.
Genau so.
Ja? Dann würde sich doch so ein Unternehmen absolut positiv positionieren können, anders als in diesem Jahr wieder Verspätungsrekord oder bla bla bla. Das hättest du doch mal eine super News.
Ich verstehe es auch nicht. Es wäre PR-mäßig, wäre sozusagen, würdest du gute News schaffen und du würdest ein Alleinstellungsmerkmal haben. So. In Corona-Zeiten sind sie natürlich gerade, kochen sie alle so im eigenen Saft und haben mit so vielen anderen Themen zu tun, dass sie das nicht anschieben. Gerade jetzt ist es dumm, weil gerade jetzt könnten sie sich hinstellen und sagen, wir machen das übrigens folgendermaßen und es gibt einen Weg und alle würden so sagen, ach krass, die Deutsche Bahn, das ist aber fortschrittlich.
Finde ich nämlich
so,
auch. Und stattdessen nehmen sie aber bei Lufthansa noch einen veganen Döner mit auf die
Dings, ist.
Wo du dir so denkst, dreimal verpackt, schmeckt genauso, kannst auch die Serviette oder den Pappkarton kauen, schmeckt genau gleich. Und, und es ist alles so, man versucht es allen recht zu machen, und hinterher macht man eigentlich alles falsch.
Ja. Es ist komisch, ich weiß, frag mich auch manchmal, also die müssen es ja, aus welchen Motiven auch immer sie es machen, ist mir ja fast egal, so wenn sie es richtig machen. Aber sie würden es ja niemals aus dem Motiv machen, so, ja, wir wollen jetzt aber mal was für die Umwelt tun, weil das interessiert sie nicht. So.
Nee.
Aber dass nicht mal ein PR-Berater eben auf die Idee kommt und sagt, Leute, ist ja nicht für die Umwelt, ne, aber überlegt euch doch mal hier. Und ich meine, was das für ein Image und wenn guten Licht auf diese Firma werfen würde. Irgendwie scheint es nicht durchzudringen.
Okay. Nee, ich denke mir nur immer, tatsächlich ist es dann, es werden jetzt so Sachen, in unserer Firma wird das Trinkwasser jetzt recycelt oder so, aber es ist immer alles so halb, du merkst, es ist nur so, es wird so als Überschrift so reingeworfen.
Ja,
das aber
ist Greenwashing, klassisch, ne?
Greenwashing.
Ja, sie nehmen sich einen Punkt raus und das ist natürlich Blödsinn. Aber
so. Jetzt pass auf.
Esse ich noch ein Raffaello-Folie? Ich denke schon, ne?
Ich habe schon drei.
Ey, die habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gegessen. Jetzt
aber
liegen sie hier.
Weißt du?
Ich steck mir nachher noch zwei ein. Wie scheiße sind die denn eigentlich verpackt?
Ja, aber jetzt,
ne?
Also diese Kokosgeschichte, die muss natürlich schon zusammengehalten werden durch eine, irgendwie, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit Papier hinkriegen würde. Ich bin kein, ich möchte nicht in der Raffaello-Welt leben, möchte ich dir nochmal sagen. Ich möchte auch nicht in der Giotto-Welt leben oder so, ich möchte in der Gérardmer-Welt leben.
Ja, ich vielleicht in der Hornbach-Welt.
Mhm. In der Hornbach-Welt, ja genau, ja okay. Und ich habe letztens mit Guido Maria Kretschmer
super, guter Freund von mir.
Geredet und der wollte immer in dieser, da gab es so Rügenwalder ist
ja,
nicht,
ja,
aber
doch.
Es gibt so ein anderes Ding, da war so ein Bauernhaus vorne drauf und der wollte immer diese Erbsensuppe essen oder so, weil er wollte in diesem Haus wohnen, was auf der Verpackung vorne drauf war.
Ich sag mal, Guido wohnt in nicht so einem schlechten Haus.
Ja, er zahlt jetzt Parksteuer. Deswegen gehe ich davon aus, dass sein Garten größer als...
Und das wahrscheinlich noch nicht mal nur für ein Haus, wenn ich mal drüber nachdenke.
So, zurück zu dir. Du hast letztens was Lustiges gesagt, was mich ein bisschen gewundert hat. Deine Freundin oder Frau ist ja tatsächlich sehr aktiv bei Instagram.
Ja.
Und ist da sozusagen auch eine ernstzunehmende Größe tatsächlich, auch mit dem Shop, den sie sowieso in Hamburg hat und so. Du hast aber letztes Mal gesagt, dass du es für dich nicht hinkriegst, auf Instagram ernste Influencer oder wie auch immer so ernste Sachen so zu machen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Das hast du schon richtig verstanden. Also ich mache mich natürlich auch darüber lustig, ne? Also ich meine, was da alles influenced wird, gerade in Corona-Zeiten fand ich es immer so... absurd, dass dann irgendwie viele dieser Mädels dann irgendwie dann noch, ja, Yoga und, naja, erstmal natürlich dieses Ziel. Ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll.
Genau.
Ich schreibe jetzt, glaube ich, ein Buch oder ich mache jetzt einen neuen Fitnesskurs oder sonst was und du denkst die ganze Zeit, nur leck mich am Arsch. Ich mache Homeschooling, versuche irgendwie hier durch den scheiß Tag zu kommen und hoffen, dass dieser Virus sich endlich wieder verpisst. So, und du weißt gar nicht, was du mit deiner Zeit anfangen kannst. Und dann auch noch so Themen zu influencen mit, herrlich, dieses Resort in der Karibik, super geil, kann ich voll empfehlen. So, also so gar nicht irgendwie Taktgefühl oder irgendwie aufgepasst, was in der Welt gerade los ist und so. Ja, finde ich immer schon abenteuerlich, aber ich bin, glaube ich, auch ein schlechter Influencer. Ich hatte aber mal die Influencer vor 2 Jahren übrigens. Das war echt, das war richtig scheiße. Ja.
Was mich inzwischen, und ich möchte jetzt gar nicht in so eine insgesamte Medienkritik abgleiten, weil dadurch wirkt man immer schrecklich alt und verbissen.
Das stimmt.
Aber was ich doch interessant finde, ist und das ist, glaube ich, wirklich ein Merkmal der nächsten Generation, ist dieses völlig ohne Metaebene, völlig ohne Ironie benutzte, ich fotografiere mich und zeige mich in meiner Schönheit und transportiere der ganzen Welt, wie schön ich mich finde.
Ja, wie geil das ist.
Und da ist keine Ebene mehr dazwischen, weil früher hat man, ich meine, ich fand mich mit 20 auch schön und ehrlich gesagt, da sah ich auch gut aus und da war alles super, aber es war jetzt nicht, ich hätte es nicht über mich gebracht,
die ganze Zeit
Fotos
gefunden,
von mir
so,
zu machen, wo ich liege und mir so denke, mein Bauch ist geil, mein Gott.
Absolut.
Mein Bauch ist geil, ist alles.
Das ist absurd, in was für eine Ernsthaftigkeit das vorgetragen
diese
wird.
Diese Ernsthaftigkeit
Und ich meine, wir machen das schwierig. Wenn machen wir das alles irgendwie ironisch und irgendwie komisch, ne? Also keiner würde sich mehr ernsthaft irgendwie so hinstellen.
Nee.
Aber es scheint irgendwie in der Generation so angekommen zu sein, dass es völlig okay ist und ja, ich weiß es nicht. Würde man wahrscheinlich irgendwann psychologisch ergründen können.
Also ein bisschen mehr tatsächlich Intelligenz, Ironie und Witz. Also Humor ist natürlich immer, wenn Eitelkeit
komisch, ne?
ohne Humor vorgetragen wird.
Und bei uns, also ich ein schlagendes Argument früher war doch immer Humor und Witz.
Ja.
Das scheint keine Währung mehr zu sein.
Nee.
Das ist ganz...
Tierlieb
geht
es noch.
Tierlieb geht noch. Das ist ja auch nichts Schlechtes. Nee, aber dieses Humorbefreite finde ich auch echt irre. Ja, dass da gefühlt eine halbe Generation einfach darauf nicht mehr so einen Wert legt.
Mhm.
Und ja.
Alles so 1:1 und ohne Metaebene. Ihr habt was Tolles gemacht. Ich habe viel über
sehr gut recherchiert.
Revolverheld spielt von 900 Autos, habe ich gelesen. Ja. Und da musste ich kurz lachen.
Das haben wir sogar 10-mal gemacht jetzt.
Kamen
oder so.
Die auch in die Lanxess Arena? Wo spielt man von 900? Also 900 Autos sind ziemlich viel.
Ist viel. Wir haben sogar 2-mal vor 1000 gespielt. Und das war jetzt zum Beispiel in Hannover.
Mhm.
Da gibt's einfach, im Moment sind ja alle großen Plätze in allen Städten, wo normalerweise so diese Jahrmärkte sind, stehen natürlich alle leer.
Mhm.
Und die sind, wie in Hamburg ist Heiligen Geistfeld oder sonst was, wir haben auch hier in Berlin in Schönefeld im Autokino gespielt.
Mhm.
Die sind einfach in riesen brachliegende Flächen. Und ich meine, auf einem Platz, wo du normalerweise bei einem Konzert wahrscheinlich 80.000 Menschen kriegst, passen 1.000 Autos. Weil die natürlich alle noch mit ein bisschen Abstand stehen müssen.
Mhm.
Ja, du, vorne steht eine völlig normale, riesige Festivalbühne.
Mhm.
Du spielst, aber das Konzert ist leise. Ne? Das heißt, es hängt keine Anlage an der Bühne, sondern die Leute kriegen über eine bestimmte Frequenz im Radio, hören das in ihren Autos. Wenn sie dann allerdings die Fenster zumachen, was sie in Hannover teilweise machen mussten, hörst du auf der Bühne nur so ein bisschen Schlagzeug und jemanden hat einen Sänger, der ohne Mikro gefühlt singt. Wenn du dran vorbeigehst, denkst du, sind die völlig bescheuert?
Cool.
Ja, doch, das ist total absurd. Aber im Auto wiederum, natürlich schon einige Freunde da, ist es wohl echt ziemlich gut, weil der Sound ist natürlich top, wenn du die ganze Anlage, du machst laut und dann bringen die sich ihr Essen und ihre Getränke mit und so und machen sich einen besonderen Abend draus und sind alle ganz gerührt und es ist irgendwie schön und davon lebt es dann für uns eben auch. Aber es ist schon sehr speziell, klar.
Boah, das ist ja lustig. Und davon habt ihr 10 Stück gemacht?
Ja, 10 Stück in der Tat, ja. Also ja, ich meine, weißt du, wenn du als Musiker, keine Ahnung, seit 22 Jahren stehe ich auf der Bühne und das wäre das erste Jahr gewesen, wo wir keine Auftritte spielen, das ist schon echt schräg.
Mhm.
Der Gedanke hat natürlich schon ein bisschen kalten Schweiß bei mir ausgelöst.
Mhm.
Und als es die Möglichkeit dann gab, haben wir sofort gesagt, ja, wir sind die Ersten, die das machen. Wir probieren das einfach aus, ist doch egal. Und dann sind irgendwie 11 Stück draus geworden. Das Gute war, dass wir unsere Crew irgendwie ein bisschen in Brot und Lohn hatten, weil für die ist es natürlich echt eine super schwere Zeit gerade. Dahingehend war es irgendwie gut und es machen jetzt auch viele andere Musiker. Ja, also für uns war es ein Spaß.
Und also die ganz verrückten Fans, die kurbeln dann mal das Fenster runter so.
Ja, manche sind auch ausgestiegen.
Das
ist das Verrückte, es ist von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedlich. Berlin und Thüringen, große Party, alle sitzen aus dem Auto.
Beim ersten
Song geil.
Aus dem Auto raus und vorne in die erste
so.
Reihe.
Wirklich, die lagen auf ihren Motorhauben und waren betrunken. So. Hessen und Niedersachsen, ultra strikt, Gesundheitsamt auf Elektrorollern fährt zwischen den Autos lang, Fenster zu, einsteigen. So.
Alter,
und in Erfurt oder Berlin hupen alle wild durcheinander.
Ja, und nicht mehr. In München würden sie noch auf die TÜV-Plakette gucken und sagen, sieh, TÜV ist falsch, seit 2 Wochen aufgelaufen, gell?
Wobei, ich muss sagen, das Hippie-mäßigste war in Ingolstadt, in der Tat. Aber, also, ja, verrückt. Natürlich haben wir die jetzt auch über die letzten 6 Wochen gespielt und die Maßnahmen sind immer mal gelockert worden. Am Anfang war es ja wirklich nur so, du durftest nur mit einem Haushalt ins Auto, jetzt durfst du mit 2 Haushalten.
Wow.
Ja, ich sag's dir, fast schon ein bisschen too much.
Ja. Wer kommt denn zu euren Konzerten?
Du von bist alles dabei. Da waren jetzt auch viel Familien so, ne? Ja. Konntest du sehen. Ja, die Eltern auf der Rückbank und die 7- und 9-Jährigen vorne, so klar. Und die ganze Zeit hupen, fanden sie halt geil, einmal am Steuer. Und Lichthupe und ich meine, dann auch so WGs hatten, fand ich auch lustig. Mhm. Die hatten dann echt so ein Sektcooler in der Mitte oder so und haben da so ein bisschen so.
Am besten wäre es, wenn die sich ja noch irgendwie auch so ausgewählt zu Wort melden könnten, irgendwie aus ihren Autos raus,
ja,
mit so einer Gegensprechanlage,
weißt du? Es gab so ein Chat-System irgendwie, ja, auch. Ja. Das haben wir in Hannover mal hat natürlich nicht funktioniert.
Nee, ja. Ja, alle also neuen Digitalisierung. Systeme. Ich sag mal, wir sind froh, dass wir Skype mit Bild und Ton hinkriegen, manchmal auch nur mit einem und so. Und manchmal verzichten wir hier, obwohl wir beim Radio sind, auch auf den Ton. Ist ja.
Aber ist also dieses Digitalisierungsthema, muss man sagen, das ist uns ja auch jetzt in den letzten 3 Monaten so um die Ohren geflogen. Absurd. Hast du Kinder schon in der Schule?
Mhm.
Ja, war schön wahrscheinlich, ne?
Also bei uns haben es manche ab Woche 6 oder 7 dann ganz gut hingekriegt, aber also von Videokonferenzen sind wir weit entfernt.
Also bei uns war es wirklich so, ich kann das nochmal wieder erzählen, alle 2 Wochen einen Umschlag mit kopierten Zetteln, ja, den du bei der Schule abholst, zu Fuß, und dann ausfüllst und dann alle 2 Wochen wieder durchtauscht. Also keine E-Mail, keine Videokonferenz,
nichts in Richtung.
Es ist abenteuerlich.
Nein, da sind wir natürlich dann ganz gut gewesen. Aber es gab auch Lehrer und Lehrerinnen, von denen hast du jetzt 3 Monate nicht eine einzige Sache, wo man sich so denkt, es ist ja jetzt nicht so, dass die ersatzweise anderen Dienst machen müssen, sondern die haben einfach jetzt 3 Monate gesagt, tut mir leid, ich kann meinen Musikunterricht so nicht machen.
Ja.
Und da denke ich mir dann schon, da hätte ich ein bisschen...
Also die Diskussion ist irgendwie abenteuerlich, finde ich auch. Also natürlich auch so dieses Thema, ja, und Risikogruppe, ich kann jetzt auch meinen Job nicht mehr machen. Ja, das möchte ich dann irgendwie mal von einem Chirurgen hören oder von einem Polizisten oder jemand, der im Supermarkt die Regale einräumt.
Ja, ja.
So, also das ist schon krass.
Ja. Bei der Bank, muss ich jetzt mal sagen, ist einfach seit 15. März sind die Schalter geschlossen.
Wirklich?
Ich war nicht
bei der Bank in den letzten 3 Monaten.
Doch, ich gehe ziemlich häufig zur Bank, um dort Geld abzuheben. Und dann denke ich mir immer, ich würde ja auch mal mehr Geld abheben. Aber leider geht's nicht mehr, weil da ist keiner, mit dem man sprechen kann.
Nee, das ist witzig.
Muss man sich dann mit irgendeinem Bankbeamten vielleicht nachts am Alexanderplatz verabreden. Und der gibt einem dann so einen Umschlag.
Warum? Ich meine, die Bankgeschäfte werden ja jetzt nicht
weniger. Nein, aber das ist auch so geil. Aber die Banken haben ja sowieso so Öffnungszeiten, wo du dir denkst, musst du eigentlich einen Tag frei nehmen, wenn du mal ein Bankgeschäft erledigen möchtest. Also bei uns ist wirklich so,
auch Mittagspause gerne.
10.30 Uhr bis 14 Uhr, gut. Und dann einmal die Woche bis 16 Uhr. Aber erst ab 10.30 Uhr. Also wenn du musst du praktisch deine Arbeit unterbrechen und musst da hinfahren, wenn du mit irgendeinem Bankbeamten reden willst, der dann noch sagt, da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Also es ist schon, ich gehe zur Privatbank.
Deswegen
jetzt
weg von den großen Banken, kann ich nur sagen. Eh alles Verbrecher.
Okay, also weg von den Banken, weg vom Plastikmüll, hin zur Géramont. Lass uns bitte gemeinsam an einem
Holztisch. Kann die Welt nicht eine einzige Géramont-Werbung
machen? Oh Gott.
Alles Käse.
Ja, alles Käse. Und was ich auch möchte, ist, dass so ein Leuchter aus dieser Trauerbuche, weißt du, unter der wir sitzen, weil Trauerbuche ist ein bisschen zu dunkelgrün. Das müsste was Lichteres sein. Eine Linde.
Wir können sie ja beschneiden.
Beschneiden klingt so aggressiv.
Das stimmt.
Weißt du, und ist auch wieder gleich so zu religiös. Lass uns, wir nehmen also, es ist eine Art Olivenbaum,
ja, aber das trotzdem irgendwie
so. Der hat so intelligentes Grün. Und dann finde ich es auch schön, wenn so ein bäuerlicher Leuchter da so aus dem Baum runterhängt.
An so einem Seil?
An dem Seil. An dem gleichen Seil, mit dem die Kinder Seil springen.
Der Tisch ist natürlich schon so richtig so used, ne?
Absolut.
So abgeschrabbelt und so. Und ich meine, das Géramont wird mit so einem Lagiol geschnitten, was aus der Tasche geholt wird. Ne?
So, zack. So, das Brot wird gebrochen.
Ja,
und dann wurde ein Tomatensalat
von Jean-Pierre
gemacht,
natürlich.
Und der Tomatensalat.
Hat so richtigen. Ja. 3 Tage war ziemlich grau auch schon.
Aber geil, war früher Model. Aber
genau, hat er eine Baskenmütze auf?
Ja.
Und so dunkle Locken, oder?
Ja, aber hat, also er muss schon kernig aussehen, aber eben nicht
Er hat natürlich ein hochgekrempeltes Hemd.
Ja, aber der darf nicht den Franzosen spielen. Also von mir aus brauche ich die Baskenmütze nicht.
Okay, gut, ja. Dann streichen wir das aus dem Skript.
Ja. Nee, und dann, die Mädels haben alle französische Blümchenkleider an, die vorne durchgekommen.
Und alle lachen die ganze Zeit übertrieben viel. Also alle sind richtig gut drauf und natürlich wird Rotwein getrunken. Ne?
Ja. Und
gibt es noch so ein paar wilde Blumenvasen auf dem Tisch?
Und jetzt Schnitt, Realität, Grillabend. Richtig, Grill, der kann auf den Boden liegen.
Ja.
Und dann die Kinder immer, dürfen wir jetzt Fortnite?
Max hat auf den Teppich gekackt.
Ihr spielt jetzt mit dem Naturspringseil, an dem auch unser Leuchter befestigt ist, dessen Kerzen mit Wachs unseren Teppich unseren Holztisch betropfen.
Das ist schön.
Der Unterschied zwischen Realität und Fiktion ist einfach...
Ja, und da sind wir nämlich wieder bei Instagram. Das schließt sich eigentlich wieder der Kreis. Also ich meine, da wird gefiltert auf dem Gesicht, irgendwie, was erlaubt ist.
Ja,
das und stimmt. Dann, ne?
Ja, nein, ich werde mich nicht abbringen lassen von der Geramo-Werbung. Und ich möchte dir
das machen wir
sagen,
irgendwann noch.
Ich möchte dich nicht labeln, aber ich habe das Gefühl, du fühlst dich auch in die Raffaello-Welt hier reingezogen. Und wenn du da mit deiner weißen Leinenhose am Pool stehst und die Frau mit dem weißen Badeanzug auf dich zuläuft, mach du das. Okay, ich warte am Holz.
Aber ich bin wirklich nicht so, also ich bin auch nicht mal so auf die Farbe, also so weiß, alles so clean und so ist gar nicht, nee, das ist, ne? Krankenhaus.
Nee.
Ich muss sagen, diese Raffaello-Werbung, die habe ich immer als sehr dekadent und eklig wahrgenommen. Ja. Also so ein bisschen so,
Und ich
alter
so,
weißer Mann hat zu viel Geld. Und
so geil sah die Alte auch nicht aus mit dem großen Hut.
Daran erinnere ich mich.
Ich schon.
Also so genau weiß ich nicht. Ich weiß nur, alles war völlig überbelichtet. Und so Saint-Tropez-Helligkeit und Sonne und irgendwie im Hintergrund waren Meer, ne? Und so diese Geländer waren zum Beispiel auch, die waren nämlich so, finde ich, völlig antirussikal, die waren so aus Glas.
Das finde ich das Allerschlimmste.
Völlig beschissen.
Wenn ich Glasbalkone sehe, bremse ich, wirklich? Halte an, klingel bei den Leuten und sage, machen Sie das weg.
Machen Sie das weg, sonst werde ich sauer.
Total. Haben wir das auch geklärt. So, lieber Johannes, ich sag's ungern, aber die Zeit ist rum. Wir sind durch.
Das ist schade, aber es war sehr schön mit dir, wie immer.
Ja, gell?
Jetzt mal eben nicht zwischen Tür und Angel, endlich mal.
Nee, weil sonst immer Revolver hält und dann einmal so hin.
Wie geht's dir? Alles gut, ja. Super. Ja, wir sprechen vorhin
danach. Genau, vielleicht kommt Udo Lindenberg, so.
Und dann geht sie ja auch nicht auf die Aftershow-Party, du gehst ja dann...
Nee, ich nicht, aber du ja eigentlich auch nicht, oder?
Ganz kurz vielleicht.
Okay, also beim nächsten Mal wünsche ich es mir wieder so lang wie heute.
Ja.
Schön, dass du da warst. Johannes Strate von Revolver.
Vielen Dank.
So, das ist nur einer von vieren von Revolverheld gewesen. Mhm. Johannes Strate, toller Junge.
Ja, da gibt's neue Fans nach dem Gespräch. Wer es noch nicht war, jetzt ist man Revolverheld-Fan.
Ja, und so, das wollen wir ja auch. Wir wollen ja, dass die Leute sagen, kenne ich nicht, weiß ich gar nichts drüber. Und dass man dann hinterher sagt, ach, Wahnsinn, toll, jetzt fahre ich auch mit meinem Auto ins Autokino und höre mir ein Konzert an.
Ja.
Lieber Clemens, welche anderen Gespräche können wir denn unseren Zuhörern noch ans Herz legen, wenn sie jetzt auf den Geschmack gekommen sein sollten?
Also sagen wir mal, Richtung Musiker haben wir ja im Prinzip schon alles anzubieten. Ne? Also Max Giesinger, Gregor Meile.
Oh ja, Peter Maffay.
Peter Maffay.
Für jeden was dabei.
Also wirklich, ja.
Für jeden was dabei. Und wir haben auch alle Schauspieler und alle Sportler. Also alle, die was zu sagen haben in Deutschland, die waren schon da. Und wenn nicht, dann kommen sie. Vielleicht sogar nächste Woche, da gibt es nämlich eine neue Ausgabe. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de